Liebe Hörerinnen und Hörer, Franz Wendelin Pfanner, von dem im Folgenden die Rede sein wird, war kein Charismatiker im üblichen Sinne. Ich meine nicht so, wie es heute in charismatischen Kreisen verstanden würde. Pfanner war eher das Gegenstück, ein Haudegen ganz eigener Art. Ein Tausendsasser, ein Rebell in vielerlei Hinsicht. Und doch war er ein Mann mit einem Charisma, einem sehr klaren und sehr ausgeprägten Charisma. Seine ganze Haltung war charismatisch im Sinne von weltweit, global, urkatholisch. Er war eine faszinierende Persönlichkeit. Thomas Merton, der aus England stammende Journalist, der später Trappist in den USA wurde, schrieb einmal über Pfanner, er sei ein Phänomen gewesen, einmalig in der Kirchengeschichte der Neuzeit. Gewiss, auch diese Aussage muss eingegrenzt werden. Pfanner war alles andere als ein spekulativer Theologe. Ich glaube, er wird übers ganze Gesicht schmunzeln, wenn er hörte, jemand wollte ihn so bezeichnen. Pfanner stand mit beiden Füßen auf dem Boden. Er war Realist. Salopp gesagt, er war für Nägel mit Köpfen. Aber er war auch immer einer, der von Gott getrieben, also von einer Sendung erfüllt war, der Sendungsbewusstsein hatte und danach zu leben und zu wirken suchte. Das war sein Charisma. Letztlich war es seine persönliche Ausstrahlung, die sein Charisma ausmachte. Seine natürliche Autorität, sein ganz und gar missionarisch eingestellter Drang zur Evangelisation. Er war, neutestamentlich gesprochen, mit Gottes Geist begabt. Vielleicht nach der Definition des Lexikons für katholische Theologie war sein Charisma, ich zitiere, eine auf das Heil in Christo abzielende, nicht durch Sakramente institutionell vermittelte, vom Menschen her nicht erzwingbare Einwirkung des Geistes Gottes auf den Glaubenden. Pfanner war also Charismatiker insofern, als er sich schwer in festgefügte Ordnungen pressen ließ, wenn höheres Göttliches auf dem Spiel stand. Sein Gesetz war die Liebe. Die Liebe zu Gott, aus der seine Liebe zu den Menschen entsprang. Wo immer er sich von der Liebe Gottes gedrängt sah, war diese für ihn oberste Richtschnur und oberstes Gesetz. Liebe Hörerinnen und Hörer, ehe ich auf dieses missionarische Charisma Pfanners näher eingehe, möchte ich Ihnen den biografischen Werdegang dieses Mannes kurz skizzieren. Wir werden zwar immer wieder darauf zurückblenden, aber zum besseren Verständnis jetzt schon ein paar Anhaltspunkte, auch deswegen, um Ihnen das Wachsen und Reifen seiner Persönlichkeit ein wenig nahe zu bringen. Wendelin Pfanner, Wendelin war sein Taufname. Wendelin Pfanner wurde am 20. September 1825 in Langenhub im Bregenzer Wald in Vorarlberg geboren. Der Vater war Landwirt und Sägemühlebesitzer. Nach der Volksschule besuchte er das Gymnasium in Feldkirch, studierte Philosophie und Theologie in Innsbruck, in Padua und in Brixen und wurde 1850 zum Priester geweiht. Seine erste Pfarrstelle war in Haselstauden-Dornbirn. Der schon als Student kränkelnde junge Mann, wahrscheinlich war es TB, fühlte sich gesundheitlich angeschlagen, schon in sehr frühen Jahren. Er dachte an einen frühen Tod und kaufte sich auf dem Friedhof in Haselstauden eine eigene Grabstätte. Als der Bischof einen Schwesternseelsorger für einen Konvent in Agram, heutigen Zagreb in Kroatien, suchte, meldete sich Pfanner freiwillig. Bald übernahm er auch dort die Betreuung von über 1000 Häftlingen im Zuchthaus von Zagreb. Er hatte Freude an seiner Arbeit, aber seine Gesundheit ließ nach wie vor zu wünschen übrig. So beschloss er, nach zwei Pilgerfahrten, eine nach Rom und eine ins Heilige Land, ins Kloster zu gehen, um sich künftig ganz auf den Tod vorzubereiten. Zunächst dachte er an die Jesuiten. Doch als gerade ein Bettelmönch aus der Eifel vorbeikam, meldete er sich in dessen Kloster bei den Trappisten in Mariawald. Später, im Rückblick, meinte Pfanner, besser zu Tode fasten als zu Tode studieren. So wurde er nach 13 Jahren als Weltpriester, mittlerweile 38 Jahre alt, Mitglied des strengsten Ordens der katholischen Kirche. Die Diät der Mönche, der stete Wechsel zwischen Gebet und Handarbeit und die rundum asketische Lebensführung taten dem Vorarlberger, er nannte sich jetzt Pater Franz, außerordentlich gut, so gut, dass er schier völlig gesundete. Nach 2 Jahren beauftragten ihn seine Oberen, auf dem Balkan ein neues Kloster zu gründen. Ein Grund dafür war sicher auch Pfanners Temperament. Sein sehr selbstständiges Arbeiten und Entscheiden, in der Seelsorge gewohnt, gefiel nicht allen Mitbrüdern. Nun gut, er zog aus mit offiziellem Auftrag und weil es in Kroatien nicht gleich klappte, ging Pfanner vorübergehend nach Rom, kehrte aber dann auf den Balkan zurück und gründete 1869 das Trappistenkloster Maria Stern im damals noch türkischen Bosnien. 10 Jahre später gehörten circa 70 Mönche zu seinem Konvent. Auf dem Generalkapitel der Trappisten in Sedvaux, Frankreich, sollte Maria Stern zur Abtei erhoben werden, mit Pfanner als erstem Abt. Dazu kam es nicht. Denn just in diesen Tagen erschien ein Bischof aus Südafrika und bettelte um Mönche, um Trappisten. Die sollten am Kap der guten Hoffnung ein beschauliches Leben führen und so, so der Plan des Bischofs, für die Afrikaner zum Vorbild werden, als Beter und Handarbeiter. Niemand der anwesenden Äbte zeigte sich dafür bereit. Das Ansinnen des Bischofs aus Südafrika schien ihnen zu grotesk. Da meldete sich Prior Franz Pfanner von Maria Stern in Banja Luka und sagte, wenn keiner geht, dann gehe ich. Seine Bedingung, der Bischof müsse die Überfahrt zahlen und 2 Jahre lang für das leibliche Wohl der Mönche aufkommen. Ferner, er, Pfanner, wolle 30 Mönche aus Maria Stern mitnehmen. Man ging auf seine Wünsche ein. 1880 trafen 30 Mönche und ein Laie, ein Buchdrucker, an der Südspitze Afrikas ein. Dann allerdings lief fast alles schief. Die vom Bischof anvisierte Farm war Ödland, Halbwüste. Zudem ging dem Bischof das Geld aus. Pfanner und seine Mannen mussten schon im ersten Jahr für alles selber aufkommen. Das Fiasko war vorprogrammiert. Die Mönche zogen weiter nach Natal in die Nähe von Durban. Dort gründeten sie Marian Hill und zwar Ende Dezember 1882 und hatten sichtlichen Erfolg, sehr schnellen Erfolg. 3 Jahre nach der Grundsteinlegung wurde Marian Hill Abtei, Pfanner erster Abt. Das war 1885. Das Kloster hatte schon nahezu 100 Mönche. Wieder ein paar Jahre später waren es fast 400 Mönche. Etwa gleich viele Schwestern, Ordensfrauen, waren von Pfanner und seinen Mönchen inzwischen angeworben worden. In der Gemeinschaft der Maranhiller Missionsschwestern vom kostbaren Blut. Und weil die Afrikaner immer häufiger und immer drängender um Schulen und um Krankenhäuser baten, sandte Pfanner seine Mönche ins Hinterland. Binnen weniger Jahre entstand so ein Kranz von 10, 12 Missionsstationen, zum Teil 100 und mehr Kilometer von Maranhill entfernt. Es herrschte missionarische Aufbruchstimmung in Maranhill. Gut für die katholische Kirche in Südafrika, aber wie vertrug sich das mit dem beschaulichen Leben der Mönche? Es kam, wie es kommen musste. Der Visitator des Ordens sah große Mängel. Er betonte das Kontemplative, forderte Pfanner auf, die Ordenszucht strenger einzuhalten. Erst Mönch, dann eventuell auch Missionar. Darüber kam es zum Zerwürfnis. Pfanner wurde für ein Jahr amtsenthoben. Später resignierte er und zog sich auf eine Außenstation zurück. Maranhill bekam einen neuen Abt und als der starb, einen weiteren. Dann trennte Papst Pius X. Maranhill vom Ordensverband der Trappisten und gründete die moderne Missionsgemeinschaft der Maranhiller Missionare, CMM. Das war im Jahre 1909. Pfanner war sehr zufrieden mit dieser Entwicklung. Er starb am 24. Mai 1909 im Alter von 84 Jahren. Er, der schon als Student kränkelte, der als Pfarrer von Haselstauden Dornbirnen seine Grabstätte bestellt hatte, dann Trappist wurde, weil er sich auf Sterben vorbereiten wollte, er starb hochbetagt und nach einem äußerst aktiven Leben. Nicht immer zufrieden mit sich und mit seinen Mitmenschen, aber hocherfreut über die Entwicklung seiner Gemeinschaften. Und er starb in Frieden mit Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren in knappen Zügen die Lebenslinien Franz Pfanners, des Gründers der Klöster Maria Stern in Bosnien und Maranhill in Südafrika und Stifter der Missionsschwestern vom kostbaren Blut. Wir wollen jetzt seine missionarische Bedeutung untersuchen, die sich kaum von seinem Charisma trennen lässt. Denn, wir hörten es schon, es war ja schon etwas Außergewöhnliches, dass ausgerechnet ein Trappistenabt und seine streng beschaulichen Mönche aktive Missionsarbeit leisteten, und zwar in einem gewaltigen Ausmaß. Ohne ein klares Sendungsbewusstsein wäre dies kaum möglich gewesen. Abt Franz war ein Mann der Stunde. Es war sein Charisma, die Sternstunde der Bantu-Mission am Kap der Guten Hoffnung eingeläutet zu haben. Es war sein Charisma, eine beschauliche Gemeinschaft in die aktive Seelsorge geführt zu haben. Es war sein Charisma, Laien voll und ganz in den Dienst der Evangelisation mit einbezogen zu haben. Es war schließlich sein Charisma, auch nach seiner Suspension und Resignation auf seinem Alterssitz Emmaus missionarisch weltweit zu denken und zu handeln. Ja, man darf hinzufügen, Abt Franz war nie charismatischer, weil nie missionarischer, als gerade in dieser Zeit der Zurückgezogenheit. Jetzt kam sein ungebrochener Missionselan erst so recht zum Tragen. Pfanner war bereits in Emmaus, also nicht mehr Abt von Maranhill, als er mit dem Multimillionär Cecil Rhodes über eine Missionsfarm im heutigen Simbabwe, damals Rhodesien, verhandelte. Das war 1894. Pfanner hat als resignierter Abt auch von einer Neugründung im Libanon geträumt. Pfanner dachte an Missionen in Kamerun, in Westafrika, im Sudan, in China, in Australien und in Russland. Und, sehr wichtig, Pfanners Missionseifer reifte auf seinem Weg nach Kalvaria. Die Jahre als abgesetzter bzw. resignierter Abt waren für ihn Leidensjahre. Emmaus war sein Kreuzweg. Heute wissen wir, ohne Leid, ohne die vielen Prozesse, in die Pfanner verwickelt war, die ihm unwahrscheinlich viel Nervenkraft und Energie gekostet haben, ohne all dieses Leid, das auf ihn eindrang, wäre er nicht der geworden, der er heute ist, nämlich der Initiator der katholischen Bantu-Mission in weiten Teilen Südafrikas. Dazu zur Illustration ein paar Zahlen. Von den 49 katholischen Missionsstationen, die es im Todesjahr Pfanners, also 1909, zwischen Kapstadt und Sambesi gab, waren 28, also weit über die Hälfte, von den Missionaren von Maranhill errichtet worden. Ein Rekord, einmalig in der modernen Missionsgeschichte. Vor allem auch deswegen, weil ja das Mutterhaus ein beschauliches Kloster war. Ich möchte ferner daran erinnern, zu Pfanners Lebzeiten wirkten die Mönche und Schwestern von Maranhill neben Südafrika auch schon in Mosambik, im heutigen Simbabwe, in Tansania und am Kongo. Mit Recht schrieb Thomas Merton über den Vorarlberger Altabt, hier war ein erstaunliches Schauspiel einer Trappistenmission, wo kontemplative Mönche in wenigen Jahren einen spektakulären Erfolg erzielt hatten, einen größeren, als sich viele aktive Orden je zu erträumen wagten. Heute, 120 Jahre nach der Gründung Maranhills, erscheint uns dies alles immer noch wie ein Phänomen. Liebe Hörerinnen und Hörer, um die missionarische Bedeutung Pfanners nur halbwegs zu erahnen, lohnt eine historische Rückblende. Von den portugiesischen Seefahrern wurden entlang der südafrikanischen Küste Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts mehrere Kreuze errichtet, einfache Holzkreuze. Dort feierten die Schiffskapläne die ersten Messopfer auf südafrikanischem Boden. Dominikaner und Jesuiten versuchten im 16. Jahrhundert ins Landesinnere vorzustoßen, scheiterten jedoch. Es blieb vorerst bei der Betreuung der wenigen weißen Katholiken entlang der Küstenstriche. Erst 1837, Pfanner war damals 12 Jahre alt, 1837 wurde Südafrika und zwar das ganze Land ein selbstständiges Vikariat, unabhängig von Mauritius, mit dem es seit 1818 verbunden war. Mauritius zur Erklärung ist eine Inselgruppe östlich von Madagaskar im Indischen Ozean. 1847, Pfanner studierte Theologie in Brixen, teilte Rom das Vikariat Südafrika in ein westliches und ein östliches auf. 3 Jahre später, 1850, wurde das Vikariat Natal errichtet. Aber Heidenmission, wie man damals zu sagen pflegte, kannte man kaum. Die Kirche war ausschließlich Kirche der Weißen. Im März 1852, Pfanner war jetzt schon 2 Jahre Priester und Seelsorger in Haselstauden, 1852 landete der erste apostolische Vikar, Monsignore Allah, mit 5 Priestern in Natal. Vor dieser Zeit gab es in diesem Landesteil keinen ständigen katholischen Geistlichen. Die an der Natalküste ansässigen Katholiken wurden von Zeit zu Zeit von einem Priester der Kapkolonie besucht. Und erst 1856 wurde St. Michaels Mission gegründet, die erste und einzige katholische Station, die in Natal bestand, ehe die Mönche von Maranhill unter den Schwarzen zu missionieren begannen. Das war also die Situation am Kap der Guten Hoffnung. Von Basutoland, heute Lesotho, einmal abgesehen, gab es keine nennenswerte katholische Missionsarbeit im Gesamtraum vom Kap bis zum Sambesi. Evangelische Missionare hatten zwar schon 1859 die Niati-Mission Mission bei Bulawayo im heutigen Simbabwe gegründet, aber die ersten katholischen Missionare kamen erst 1879 nach Gubulawayo, Alt-Bulawayo, an den Königskral Lobengulas. Es war im selben Jahr, in dem Pfanner sich für Südafrika gemeldet hatte, auf dem Generalkapitel der Trappisten in Zetfaux in Frankreich. Aber bis Mbandene die erste katholische Station in Rhodesien begonnen werden konnte, vergingen noch Jahre. Mittlerweile war Pfanner längst in Maranhill. Aus den frühen Veröffentlichungen der Jesuiten wissen wir, dass sie, die Jesuiten, immer wieder in Maranhill um Rat, um Tipps gingen, dass sie für ihre Arbeit Tipps erfragten für ihre Missionsmethode am Sambesi, bei den Trappisten in Maranhill. Liebe Hörerinnen und Hörer, woher, so müssen wir uns fragen, kam Franz Pfanners missionarisches Engagement? Wie kam es, dass ein Mann, der bis zu seinem 38. Lebensjahr als einfacher Dorfpfarrer und Schwesternseelsorger lebte, der ernsthaft an einen frühen Tod glaubte und deswegen zu den Trappisten ging, weil er meinte, dort sich hinreichend auf ein gutes Sterben vorbereiten zu können, wie kam es, dass ausgerechnet dieser kränkelnde Wendelin Pfanner später zum Trommler Gottes in Sachen katholischer Mission wurde? Nun, wenn wir seine Vita lesen, werden wir bald feststellen, dass die missionarische Idee beim jungen Pfanner so fremd nicht war. Schon als Theologiestudent trug er sich mit dem Gedanken, in die Mission zu gehen. Im Seminar in Brixen 1848 dachte er ernsthaft daran, sich für die Heidenmission zur Verfügung zu stellen. Er schreibt in seinen Memoiren, ich zitiere, den ersten Anfang nahm dieser Gedanke von dem Vers Miserere, Psalm 50, ich will die Sünder deine Wege lehren und die Gottlosen werden sich bekehren. So oft ich das betete, ließ mir der Missionsgedanke keine Ruhe mehr, bis ich endlich meine Zweifel meinem Spiritual- und Beichtvater eröffnete. Dieser trug den Fall dem Bischof zur Entscheidung vor. Der Kirchenfürst erklärte, der Mann, er meinte Pfanner, ist ja doch zu schwach und deshalb sehe ich nicht ein, warum er nach Amerika will. Damals, so fährt Pfanner in seinen Erinnerungen fort, damals verstand man nur Amerika, wenn man von den Missionen sprach. Pfanner musste sogar einmal seine Studien unterbrechen, seine Theologiestudien, um sich in der Schweiz einer Molkenkur zu unterziehen. Das war zunächst jedenfalls das Ende der missionarischen Träume dieses rothaarigen jungen Mannes aus Langenhub in Vorarlberg. Es war nicht das Ende seines Fernwehs. Seine großen Abenteuer hatte er alle noch vor sich. 1849, ein Jahr vor seiner Priesterweihe, pilgerte Pfanner nach Köln und zwar zu Fuß, per Postkutsche und per Floß. Über Straßburg und Einsiedeln kehrte er nach Hause zurück. Ein Jahr später war er Priester und Seelsorger in Haselstauden, wie wir schon gehört haben. Dann, wie ebenfalls erwähnt, Schwesternspiritual- und Häftlingspfarrer. An die Mission dachte er längst nicht mehr. Seine missionarische Laufbahn, so hätte er damals selber befunden, war im Sand verlaufen, noch ehe sie begonnen hatte. Aber Gottes Wege sind nicht immer der Menschenwege. Gott schreibt gerade, auch auf krummen Zeilen, wie Paul Claudel sagt. Pfanners Leben scheint dies auf Schritt und Tritt zu bestätigen. Der missionarische Geist regte sich in Pfanner erst wieder, als er auf dem Balkan zu wirken begann. Die Türken waren für ihn Heiden. Ihnen musste, so seine feste Meinung, ein katholisches Bollwerk entgegengesetzt werden. Bosnien war für ihn Missionsland. Von Banja Luka aus besuchte er 1874 die Seherin von Wittelsheim im Elsass. Sie sagte ihm verblüffende Dinge. Unter anderem, Sie sehe im Zusammenhang mit einem Kloster, mit einer Klosterneugründung, die Mutter Anna und auf deren Schoß Maria mit dem Jesuskind. Die Gottesmutter hatte, und das war für Pfanner das Verblüffende, einen Anker in der Hand. Damals trug sich Pfanner mit dem Gedanken, ein zweites Kloster in Bosnien zu gründen. Den Namen hatte er schon gewählt, ehe er zur Seherin von Wittelsheim ging, nämlich Maria Anna Berg. Diese bereits begonnene Niederlassung ging später wieder ein. Aber an Südafrika dachte der Vorarlberger damals nicht, nicht einmal im Traum. Dieser Gedanke kam spontan. 1879, als er in Zetvo auf die Bitte des Missionsbischofs einging. Ob ihn dabei die Prophezeiung der Seherin beeinflusst hat, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass er von nun an schier ausschließlich missionarisch dachte. Darum war die Gründung von Martin Hill bei Durban in Südafrika, so sehr sie Trappistenkloster sein sollte, immer auch und von Anfang an ein Leuchtturm für die noch nicht Getauften, für die Heiden in Natal. Ich meine, nur so ist Pfanners missionarische Geradlinigkeit zu verstehen, nur so. Darum überhaupt kein Zögern, als die ersten Schwarzen um Missionare bettelten. Darum kein langes Überlegen, ob auch Trappisten missionarisch aktiv sein sollten. Darum alsbald die Gemeinschaft der Missionsschwestern. Darum in kürzester Zeit ein Dutzend Missionsfilialen, weit vom Mutterkloster entfernt. Darum sein Anruf und Aufruf an die Laien in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, bei der Evangelisation in Südafrika mitzuwirken. Darum sein energisches Eintreten für die Ausbreitung des Gottesreiches. Darum, um es kurz zu sagen, nicht nur ora et labora, beten und arbeiten, sondern auch Prediger, verkünden, predigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktive pastorale Haltung Pfanners sowie die Wünsche und Forderungen der Afrikaner bestimmten fortan den missionarischen Einsatz der Mönche von Martin Hill in der Bantu-Seelsorge. Für Pfanner gab es keine Alternative. Die Zulu wollten schulen, wollten lesen und schreiben lernen. Und da es sonst keine nennenswerten katholischen Institute gab, stand für ihn fest, dann müssen eben die Trappisten damit beginnen. Und warum auch nicht? Haben nicht in allen Jahrhunderten gerade die Mönchsorden weltweite Mission betrieben? In einem Leserbrief an den Natal Mercury weist Pfanner den Vorwurf, schweigende Mönche dürften keine pastoralen Aufgaben übernehmen, weit von sich. Irlands größter Missionar sei ein Mönch gewesen. Der Evangelisator Englands, St. Augustin, war Benediktinerabt in Rom, ehe er auszog, den Angelsachsen das Evangelium zu künden. Wörtlich schreibt Pfanner, ich zitiere, während der heilige Augustin direkt aus Rom kam, kam ich aus Bosnien. Er wurde von Papst Gregor dem Großen gesandt. Ich erhielt meinen Auftrag von Papst Pius dem IX. Er landete in England mit 40 Mönchen, ich in Südafrika mit nur 30. Es waren St. Fridolin und St. Columban, die den Glauben nach Deutschland brachten und zum Norden Frankreichs. St. Bonifatius predigte in Friesland, Sachsen, Thüringen, Bayern und Hessen. St. Gallus und St. Columban in der Schweiz. St. Ansgar im Norden von Deutschland, in Dänemark und Schweden. Und all diese Missionare waren Mönche. Sie bauten Klöster und sie missionierten. Zitat Ende. Wir stellen fest, Pfanner fehlte es wahrlich nicht an gesundem Selbstbewusstsein. Er fühlte sich in einer Linie mit den großen abendländischen Glaubensboten. Er betonte auch immer wieder, dass sein Auftrag direkt vom Heiligen Stuhl in Rom gekommen sei. Papst Pius IX. Hat es wollen, dass die Trappisten der Mission wegen nach Afrika gingen, schreibt er an anderer Stelle. Damit begründete er von Anfang an die Ausdehnung der missionarischen Tätigkeit der Mönche von Maran Hill über die Klosterfarm hinaus. Im Übrigen war Pfanner von jeher der Meinung, dass nur dann ein solides Christentum möglich sei, wenn auch die soziale Struktur eine gesunde ist. Die Parole, die später Pater Bernhard Huss verkündet hat, nämlich bessere Felder, bessere Heime, bessere Herzen, das war ganz und gar auch Pfanners Haltung. Bernhard Huss setzte dort an, wo Pfanner bereits begonnen hatte. Huss war noch Trappist. Er war 1895, 19-jährig, nach Natal gekommen und dann in die Gemeinschaft der Maranhiller Missionare eingegangen. Doch das nur nebenbei. Wieder zurück zu Pfanner. Der Abt pflegte von Anfang an freundliche Kontakte mit den Afrikanern der Umgebung. Er ließ sie sogar zu den Gottesdiensten der Mönche zu, auch die Heiden. Einzige Bedingung war, dass sie sich anständig kleideten. Von den sonst üblichen Klostermauern mit dicken Umzäumungen hielt er nicht viel. Er wollte, dass durch die Neugier die Menschen aufmerksam würden auf die Religion. Dass durch die Neugier der Leute auch das Verlangen wachse, die Religion der Mönche kennenzulernen. Bisher, so schreibt Pfanner einmal, haben die Schwarzen kaum etwas von einem unsichtbaren, allgegenwärtigen, allwissenden Gott gewusst. Seitdem sie unter uns leben und sehen, wie unsere Brüder 7-mal des Tages zum Gebet niederknien, sei es auf der Furche des Ackers oder auf dem Baugerüst, am Waschtrog oder am Amboss, erkennen sie recht deutlich, dass dieser Gott allwissend und unsichtbar an allen Orten gegenwärtig ist. So ist ihnen also jeder Bruder, der Pflüger wie der Ochsenhirt, ein Missionar geworden. Und sein Beispiel treibt mehr zum Beten an, als die ganze gelehrte Abhandlung über das vollkommene Gebet von Rodriguez. Zitat Ende. Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich nun über ein paar herausragende Pionierhaltungen Pfanners sprechen. Wie ernst er ist mit der Einpflanzung und Verwurzelung des Christentums in den Herzen der Afrikanermeinde, zeigt die Tatsache, dass er bereits 1887, also nur knapp 5 Jahre nach der Gründung von Maran Hill, die ersten schwarzen Buben an die Propaganda nach Rom schickte, damit sie dort auf das Priestertum vorbereitet würden. Eine bahnbrechende Leistung, vor allem haltungsmäßig. Wer sonst hätte es damals riskiert, einen ähnlich kühnen Entschluss zu fassen? Die ersten Zulu-Priester wurden noch Ende des 19. Jahrhunderts geweiht. Sie stammten alle aus Maran Hill in Natal. Bei der Einweihung des ersten Kirchleins in St. Wendelin, einer Filiale von Maran Hill, sagte Pfanner den dortigen Christen, bis ein zweiter Kirchbau hier nötig wird, müsst ihr außer der Kirche auch einen Pfarrer selber liefern, und zwar einen von euch. Ich gebe euch keinen anderen mehr. Diese Haltung Pfanners zeugt von unwahrscheinlich großer Weitsicht. Ein Charisma, das ihn geradezu prophetisch wirken lässt. Nicht minder eindeutig war Abt Franz Pfanner in seiner Haltung zum Schwarz-Weiß-Problem. Von Anfang an stellte er sich gegen jede Rassendiskriminierung. Mit scharfen Worten geißelte er alle jene, die seiner Auffassung widersprachen bzw. zuwiderhandelten. Wörtlich, ich zitiere, eine Verachtung und geringfügige Behandlung der Schwarzen wird bei uns nicht geduldet. Alle Knaben, die in unserem Institut sind, bekommen Bett, Kost und Unterricht, ohne Unterschied. Ob einer Heide, Mohammedaner, Protestant oder Katholik ist. Egal ob weiß oder farbig, Engländer, Holländer, Deutscher, Italiener, Inder oder Eingeborener. Sie schlafen alle beisammen, essen am nämlichen Tisch, bekommen dieselben Speisen, sitzen auf denselben Schulbänken. Zitat Ende. Mit dieser Haltung, mit diesem glasklaren Eintreten für die Gleichberechtigung aller Menschen, stand Pfanner lange Zeit allein. Buren wie Engländer mokierten sich geradezu, aber der Mann aus Vorarlberg ging geradlinig seinen Weg. Und die Geschichte hat ihm recht gegeben. Er ging seinen Weg als von Übersee, von Freunden und Wohltätern in der europäischen Heimat, Vorwürfe eintrafen, nun endlich mit der weiteren Ausdehnung der Mission zu stoppen. Pfanner schrieb zurück, geharnischt, aber konkret, in einem Brief vom 20. März 1889. Ich zitiere: Nun höre ich Stimmen lispeln, welche sagen, jetzt soll er einmal aufhören. Es ist genug, er braucht nicht weiter zu trachten. Doch ich sage darauf, arbeite ich nicht für einen König, dessen Reich kein Ende haben wird? Wie freue ich mich, dass sich das Reich Gottes so ausdehnt? Oder soll ich mich nicht freuen? Doch, es soll unser heißester Wunsch sein, die ganze Welt zu bekehren, obwohl wir nie die Kraft dazu haben werden. Solange wir inbrünstig beten, wird Gott nicht aufhören, das Angesicht der Erde zu erneuern. Es sind Zöpfe und Rückschrittsmänner, die für stillstehen sind. Jene, meine ich, welche sagen, wir haben jetzt ein Schulhaus, eine Kirche, ein Krankenhaus, aber jetzt soll's aufhören. Zu einer zweiten Kirche oder Schule in Suleland wollen wir nicht helfen. Oder welche sagen, weiter soll es uns nicht kümmern, ob die Buren in Transvaal und die Schwarzen auch katholisch werden. Das ist nicht katholisch gesprochen, nicht katholisch gebetet, nicht katholisch gehandelt. Das katholische Herz umspannt alles und hört nie auf zu beten. Du wirst das Angesicht der ganzen Erde erneuern. Soweit das wörtliche Zitat von Franz Pfanner, dem Gründer von Marian Hill. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pfanners missionarische Bedeutung hängt auch, und wohl in viel stärkerem Maße als bislang angenommen, mit seinem Charisma als Berufewerber und Bettler Gottes zusammen. Leb wohl, du im Wohltun unerschöpfliches Deutschland, dem ich die meiste Unterstützung für Marian Hill verdanke. So rief ab Franz vor seiner dritten Afrika-Reise nach ausgiebiger und einträglicher Werbekampagne den Menschen zu, die ihm halfen, die Geld spendeten, die auf Berufe aufmerksam machten. Worum ging es ihm also bei seinen ausgedehnten Bettel- und Werbetouren? Um Geld, ganz sicher, um Personal, auch um Missionsinteresse ebenfalls, um alle drei. Zunächst aber um Personal und um Geld. Weil aber damals unter Mission allgemein nur Amerika, später auch China, verstanden wurde, fiel es Pfanner zu, diesen Begriff und diese Aufgabe auf Afrika auszuweiten. Erst durch Pfanner und die Mönche von Marian Hill setzte am Kap der Guten Hoffnung eine flächenmäßige Missionierung der Afrikaner ein. Das Terrain dazu musste von Europa her vorbereitet werden. Das hieß also Interesse wecken, Berufe anwerben, Spender animieren. Davon haben auch andere Missionare, etwa Arnold Janssen, der Gründer der Steyler Gesellschaft, den Pfanner übrigens sehr schätzte, nicht minder profitiert. Der eigentliche Missionstrommler im deutschsprachigen Raum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Franz Pfanner. Er schüttelte die Bäume, er und viele andere nasen die reifen Äpfel auf. Kein Trappist seit dem heiligen Bernhard von Clairvaux hat je so viele Postulanten aufgenommen wie Abt Franz. Bischof Jolybe von Pietermaritzburg in Südafrika, macht einmal die launige Bemerkung, der Abt von Maranhill zähle seine Schwestern wie Eier, nämlich dutzendweise. Pfanner warb wirklich unermüdlich durch sein Wort, durch Predigten, Vorträge, Referate, durch seine persönlichen Kontakte und durch die Presse, vor allem und ganz besonders durch die Presse. Als er 1889 den ersten Maranheller Missionskalender auf die Reise schickte, war dies ein riskantes Unternehmen. Die Erstauflage betrug 100.000 Exemplare bei 180 Seiten pro Heft. Dieser Kalender wurde in Maranhill in Südafrika gedruckt. Das Papier war ochsenkarrenweise aus Durban, der Hafenstadt, angefahren worden. Es kam aus Übersee. 4 Monate wurde gedruckt in Maranhill, Tag und Nacht gedruckt. Dann mussten die Druckerzeugnisse wieder nach Europa verschifft werden. Ich glaube nicht, dass heute ein Verleger zu solchem Risiko bereit wäre. Bei 100.000 Stück Startauflage, 180 Seiten Umfang und ohne jede finanzielle Abdeckung durch mögliche Käufer und Leser. Aber für Pfanner war dies missionarischer Wagemut. Es ging um die Sache Gottes und dafür war ihm nichts zu schwierig. Dabei scheute er weder Mühe noch Schweiß. Liebe Hörerinnen und Hörer, endlos ließe sich die Liste der herausragenden missionarischen Züge und Aktivitäten des Klostergründers von Maranhill und Stifters der Missionsschwestern vom kostbaren Blut fortführen. Sein Leben war reich, sein Elan schier unerschöpflich, seine Bedeutung als Missionar zweifelsohne epochal. Und zwar bis zuletzt nicht nur als amtierender Abt, sondern auch noch und erst recht in der Zurückgezogenheit von Emmaus. Hier auf seinem Alterssitz plante er noch intensiver als zuvor, vor allem mit und für die von ihm gegründete Schwesterngemeinschaft. In einem Brief an Mutter Paula aus dem Jahr 1908, ein Jahr vor seinem Tod, er war also schon 83 Jahre alt, schreibt er, ich zitiere: Wie es scheint, sind die roten Schwestern, so nannten die Zulu die rot gekleideten Nonnen damals, wie es scheint, sind die roten Schwestern nirgends dringender als in China. Man wird bei der Anlegung von Missionsstationen in China wissen müssen, wo die künftige Eisenbahn und wo die Flussdampfer durchziehen werden. In einem so unermesslichen Reiche müssen bequeme Verbindungen sein, sonst verzehren die Reisen alle Missionsgelder und dazu noch viel kostbare Zeit. Es ist nicht nötig, dass die erste Station auch das Mutterhaus für China sein muss. Es braucht also auch keinen großen Grundbesitz. Erst in einigen Jahren wird man eine passende Station finden, mit hinreichendem Grund und Boden, an einer Weltbahn gelegen, die für ein Provinzialshaus als Zentralpunkt taugt. Kleine Stationen sind auch leichter zu beginnen. Wir haben das ja in Afrika erlebt. Den Sudan, so fährt Pfanner weiter unten im selben Brief fort, den Sudan lassen wir aber nicht aus dem Auge. Es ist nur schade, dass ich nicht erst 30 Jahre alt bin. Dann möchte ich Ihnen überall vorausgehen, Plätze suchen und Missionen anfangen. Sie, er meint die Schwestern, Sie könnten mir dann nachfolgen und diese Schwestern gleich ins Nest setzen. So viel aus dem Brief Pfanners an die damalige Generaloberin. Im Folgenden noch eine knappe Zusammenfassung, schlagwortartig ein paar Worte über die missionarische Bedeutung des Gründers von Maranhill. Ich nenne 10 Aspekte. Erstens, Franz Pfanner war der Erste, der die Bantu-Mission, also die Pastorierung der Afrikaner im südlichen Afrika, systematisch anging. Zweitens, seine Schulmethode, Unterricht, Erziehung, Handarbeit und so weiter, seine Schulmethode war wegweisend für ganze Generationen von späteren Missionaren. Drittens, er trat von Anfang an für die Menschenrechte und die Menschenwürde aller Bewohner des südlichen Afrika ein. Rassendiskriminierung kannte er nicht. Viertens. Sein soziales Programm umfasste auch und gerade die schwarzen Landwirte, daher Missionsfarmen, Siedlungswerke und dergleichen. Fünftens. Er erkannte frühzeitig die Wichtigkeit des einheimischen Klerus. Die ersten Zulu-Priester gehen auf seine Initiative zurück. Sechstens. Mit der Gründung einer Gemeinschaft von Missionsschwestern wies er gleichzeitig auf die Gleichheit der Frau in der direkten Missionsarbeit hin und auf die Bedeutung der Mädchen- und Frauenseelsorge. Siebtens. Als Trommler Gottes ging er neue Wege der Berufswerbung. Achtens. Er setzte als erster direkt und gezielt Laien in den Dienst der missionarischen Seelsorge. Er hat Missionshelferinnen gerufen. Auch der erste Buchdrucker, den er mit sich führte, war ein Laie. Neuntens. Sein Presseapostolat war in Wirklichkeit ein Missionsapostolat. Er war und ist der geistige Vater der neueren missionszeitischen Literatur im deutschen Sprachraum. Zehntens. Sein missionarischer Einsatz war weltweit, ging über sein eigenes Werk hinaus. Ihm schwebte sogar eine Mission Südafrika vor, ein großer südafrikanischer Missionsverein. Mit diesen 10 Aspekten wollen wir dieses Thema abschließen. Hörer, Sie werden mir recht geben, der Gründerpionier von Maran Hill war in der Tat ein Mann der Stunde, weil immer auch ein Mann Gottes. Abt Franz Pfanner war kein Duckmäuser, eher ein Prophet. Sein Charisma wurde von seinen Zeitgenossen nicht immer verstanden. Vielen war er unbequem, sehr unbequem. Aber es war schon immer das Los großer Persönlichkeiten, unbequem zu sein, anzuecken, ihre Mitmenschen herauszufordern. Gewiss nicht, weil es ihnen Spaß machte, sondern weil sie sich auf das Wichtige und Wesentliche und Notwendige konzentrierten. Franz Pfanner war oft unbequem, weil die Liebe zu Gott ihn drängte und seine Liebe zu den Menschen. Er war willens, jede Anstrengung auf sich zu nehmen. Er war zu jedem Abenteuer bereit im Namen Gottes und zu jedem Pionierwerk, wenn er darin den Fingerzeig Gottes erkannte. Auf ihn trifft zu, was der Chinese Laozi Jahrhunderte vor Christus gesagt hat: Liebe macht, dass man mutig sein kann. Franz Pfanner war einer der mutigsten Mönche der neueren Missionsgeschichte. Diesen Mut, wir können auch sagen, dieses Charisma, wurde genährt von dem Bewusstsein, dass Gott hinter allem steht. Liebe ist eine ständige Herausforderung, die Gott uns zumutet, schrieb viele Jahrzehnte nach Pfanners Tod ein anderer, nämlich Karol Wojtyła, damals Bischof von Krakau, jetzt Papst Johannes Paul II. Der Abtgründer von Maran Hill war sich dieser steten Herausforderung bewusst. Er versuchte, mit ihr zu leben, gedrängt und getrieben von der Liebe Gottes zu den Menschen, zu allen Menschen. Egal welche Hautfarbe, Rasse, Nationalität oder Religion. Selbst sein einstiger Gegner in Anführungszeichen, Abt Edmund Obrecht von Gethsemane in den USA, er war vom Orden beauftragter Visitator in Maran Hill gewesen, selbst Abt Obrecht fand nach Pfanners Tod recht lobende Worte für den Gründer von Maran Hill. Ich zitiere: Abt Franz starb eines heiligen Todes. Ohne Zweifel war er ein sich selbst aufopfernder Ordensmann, ein seeleneifriger Missionar, ein erfolgreicher Organisator. Sein einziger Fehler war, dass er glaubte, das beschauliche Leben mit dem tätigen Missionsleben verbinden zu können. Er wird in die Geschichte eingehen als einer der größten Gestalten in einer langen Reihe missionarischer Heroen. Es gefiel dem allmächtigen Gott, ihm ein schweres Kreuz zu schicken. Er trug es mit Starkmut. Dies macht aus ihm einen modernen Heiligen. Zitat Ende. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen und allen, die gut zu Ihnen sind, Gottes Segen.